Diese Folge ist anders. Denn das, was du jetzt hören wirst, ist eine Spezialfolge von My Data is Better Than Yours mit Jonas Raschedi und Dr. Tim Wiegels. In jeder dieser Folgen gibt es ein Hauptthema, das mehr oder weniger aus dem Data-Bereich kommt. Vor allem gibt es aber jede Menge Nebenthemen und ganz schön viele private und lustige Insights aus dem Leben von Jonas und Tim, die sich selbst dabei auf die Schippe und nicht so ganz ernst nehmen. Und bevor du mir jetzt weiter zuhören musst, ganz viel Spaß bei der Folge. Lachen wirst du auf jeden Fall, das kann ich dir versprechen.
Hi Tim.
Na Jonas, wie geht's dir? Du siehst so glücklich und erholt aus, was passiert?
Ja, also ich weiß, was passiert, aber erzähl's doch bitte allen, die zuhören.
Wir haben seit diesem Jahr theoretisch ein Ritual etabliert oder ein mehrfach vorkommendes Ereignis für die Zukunft, nämlich dass wir jedes Jahr jetzt über Pfingsten mit meinem Cousin gemeinsam in den Urlaub gehen. Ja, eine Woche. Nächstes Jahr gehen wir ein bisschen länger, glaube ich, 10 Tage höchstwahrscheinlich.
Oh.
In ein Familienhotel, Dachsteinkönig. Kann ja jemand mal unter die Folge oder mir privat schreiben, ob er da schon mal da war und wie seine Erfahrung war. Eins der besten Kinderhotels, die ich sozusagen kennengelernt habe, weil es ist wirklich so, wir kommen da an und die Tür geht auf. Meine Tochter, wir fahren meistens sehr früh los, 3 Uhr in der Nacht, steigt aus dem Auto aus und rennt dann durchs Hotel. Und ab dann sehen wir sie eigentlich nur noch zu Essenszeiten. Und nicht, dass wir sie abgeben würden, also um Gottes Willen. Ich mag
sie gibt euch ab.
Sie gibt uns eigentlich eher ab. Und wir sitzen dann draußen, trinken Kaffee oder ich lese was. Oder wir gehen spazieren gemeinsam, beziehungsweise wandern gemeinsam. Die Familie mag ja Österreich sehr gerne. Aber auf jeden Fall ist es sehr schön gewesen, sehr erholsam. Bisschen mal in Salzburg gewesen, kleine Runden gelaufen, war eine tolle Spazierrunde, da bin ich mit meinem Monolog fertig. Da war eine Art Bergführerin mit dabei, die hatte einen Hund mit dabei, Lynn. Und das Tolle war, dass alle Kinder eigentlich so begeistert waren, diesen Hund mal zu halten an der Leine, dass die alle so weit vorausgerannt sind. Eine coole Idee, das zu lösen.
Der hättest du mich auch mitgekriegt.
Echt?
Na klar.
Der Tim läuft vorne mit dem Hund an der Leine, cool.
Ey, ich durfte letztens irgendwann im Café die dicke Bulldogge von irgendeiner anderen Kundin, die da auch immer ist, wie meine Frau halten, weil die aufs Klo musste. Fand ich sehr gut. Hab mich sehr gefreut.
So ein Randy Dog. Und ja. Von daher bin ich sehr erholt zurückgekommen. War sehr erholsam, hat meine Frau auch nochmal sozusagen oder wir beide reflektiert. Fahrt nach Hause ist immer, glaube ich, nochmal entscheidend. War auch sehr erholsam und nicht in Stau belastet. Paar neue kennengelernt und es war wirklich auch so, dass wir viele Familien gesehen haben, die auch letztes Jahr schon zu Pfingsten da war und dann ergibt sich automatisch irgendwie so ein Vibe und so eine Gruppe und dann sitzt man abends auch mal gemütlich beim Gläschen Wein zusammen oder eben auch bei Wasser oder was auch sonst und von daher war das ganz entspannt.
Aber guck mal, da haben wir schon 2 Sachen, warum wir da nicht zusammen Urlaub machen können. A, du fährst nachts 3 los, geht ja gar nicht. Und es ist ein Familienhotel. Ich gehe in Adults-Only-Hotels.
Ja, das haben wir ja schon mal diskutiert. Ich glaube, es hat alles Vor- und Nachteile.
Auf jeden Fall. Ey, für euch scheint das auch super zu sein, wenn das so geil betreut ist da. Im Endeffekt ist es dann für dich so ein bisschen Adults-Only-Hotel, weil du einfach abschalten kannst und da scheinbar eine ganz geile Betreuung ist.
Ja, obwohl man beachten muss, dass am Mittags- oder Abends- und Morgenstisch kannst du Glück oder auch Pech haben, je nachdem, wie gut die Kinder erzogen sind, die nebendran sitzen, dann kann es schon laut werden.
Ja, stimmt. Das kannst du aber auch in einem Adults-Only-Hotel, wenn sich irgendwelche Leute, die sich für wichtig halten, wieder über was aufregen müssen. Das passiert auch.
Ja.
Das ist dann auch unangenehmer, als wenn Kinder das machen, weil die machen das meistens nicht mit Absicht und sind dann keine Idioten. Ja,
das stimmt. Ja. Also von daher sehr, sehr entspannt. Und ich freue mich, dass wir heute jetzt nochmal abends aufnehmen. Diese Woche ist schon wieder kurz irgendwie mit dem Feiertag. Und für mich ist nächste Woche auch kurz, weil nächste Woche habe ich am Samstag Geburtstag. Und ich gehe mit meiner Frau, fliegen wir nach Berlin, weil der liebe Tom heiratet. Dem habe ich ja bei Douglas kennengelernt und geführt. Und wir haben auch zusammen gearbeitet bei der Funke-Zeit. Jetzt ist er mit der Data Institute sozusagen selbstständig geworden. Und wir sind aber immer noch eng in Kontakt. Und es ist für mich eine totale Ehre, dass ich damit auf die Hochzeit darf.
Also darfst du auf deinem Geburtstag auf eine Hochzeit?
Ja. Aber fand ich auch cool und ich freue mich sehr an der Stelle, diese Idee nochmal weiterzutragen und zu sagen, der Tom mag mich so gerne, dass er an meinem Geburtstag feiert und sozusagen die große Party macht.
Ja, das haben wir mit meiner Frau seit, glaube ich, 4 Jahren. Es ist jetzt 4 Jahre gewesen, dass wir immer an ihrem Geburtstag auf Hochzeiten sind, weil irgendwie, das ist Mitte August, da heiraten Leute, glaube ich, scheinbar ganz gerne. Das scheint zu passen.
Ja.
Aber ja, guter Punkt mit den kurzen Wochen. Ich habe das gerade gehabt. Ich war gerade in einem sehr langen Termin, wo mir ein anderer externer Dienstleister was erklärt hat, war super, bestes Geld verdienen. Und der meinte am Anfang auch so, oh, Mai ist schrecklich, weil es sind so viele Feiertage. Und als Angestellter ist das total super, als Selbstständiger ist das voll doof, weil dauernd irgendjemand was mit dir machen möchte.
Das haben wir ja schon mal besprochen gehabt, da ticken wir beide doch, glaube ich, doch ähnlich. Also jetzt in der Zeit, als Angestellter denkst du dir, cool, viele Feiertage. Als Selbstständiger denke ich mir jetzt gerade, ja, als Selbstständiger denke ich mir, oh Mann, mir geht ein abrechenbarer Tag flöten.
Ja, und Leute wollen immer dauernd was mit dir machen und irgendwas. Und also mir ist aufgefallen, ich habe, glaube ich, seit ich aus dem Urlaub wieder da bin, keine volle Woche. Und das geht, glaube ich, noch so weiter bis, weiß nicht, Mitte Juli. Ich habe gerade den Juni geplant, dachte so, scheiße, ich wollte gern 12 Tage arbeiten. Es wird knapp. Es wird wirklich knapp, 12 Tage zu machen. Aber ich fliege auch die erste Woche Juni nochmal nach Mallorca. Vielleicht bin ich auch selber schuld und man muss das ja aber auch ausnutzen.
Musst du davon auf jeden Fall berichten, wie es war?
Keine Angst, mache ich auf jeden Fall. Da, vielleicht schaffst du es dann wieder auf das rote Sofa zu kommen. Da laufen Mallorca-Geschichten besser.
Das ist auf jeden Fall nur eine Erfahrung wert. Morgen fangen ja die neuen Art und Weise, wie ich meinen Podcast aufnehme, an. Wenn ich in Düsseldorf bei Falke bin, ist die Idee, ein größeres Hotelzimmer zu buchen oder eine Art und Weise, wo wir aufnehmen können. Und Julian und Vanessa von den Podcast-Piraten kommen dann und stellen ihr Setup hin. Was mir gehört, aber was sie mir empfohlen haben. Und wir probieren dann mit 3 Kameras mit unterschiedlichen Winkeln und Podcast-Mikrofonen die Vor-Ort-Aufnahmen aufzunehmen. Und ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Bin zuversichtlich. Bis jetzt waren ja alle Sachen, die wir da umgesetzt haben, gut in der Qualität des Tons und des Videos. Nicht zwangsweise getrieben durch mich, wenn ich vor der Kamera war, aber sozusagen von der Art und Weise, wie es aufgenommen wurde. Weißt du, was mich beschäftigt? Und ein spannendes Thema, über was wir sprechen können. Und wo ich glaube, mit dem Thema erschlagen wir so ein bisschen auch unsere private Frage. Ist mir nochmal ein bisschen aufgefallen. Im Urlaub kam das Thema Sylt auf.
Ah, ja.
Ich will jetzt nicht auf den Hype-Train Sylt aufspringen.
Du hast an Pfingsten was Besseres gemacht als viele andere Leute.
Definitiv.
Ja.
Was mich ein bisschen fasziniert hat und was mich zum Nachdenken gebracht hat, wir haben abends auch nochmal mit jemandem diskutiert, ich glaube, seine Eltern waren beide auch Russen, über den Putin- und Ukraine-Krieg.
Ja.
Ich tue mich immer schwer, wenn man sozusagen schon ein bisschen Alkohol getrunken hat, dann über so Themen zu diskutieren. Weil meistens nimmt es dann die Hemmung weg und man weiß dann nochmal mehr von jemand anders. Aber ich glaube, es ist immer schwer, auch mit jemandem, den man noch nicht so lange kennt, dann intensiv drüber zu diskutieren.
Oder es eskaliert dann ganz witzig, weil beide genau. Wahrscheinlich eine ähnliche Meinung haben, aber ganz laut werden. Hatte ich letztens. Die Person, wo das passiert ist, weiß das. Die hört zu. Danke dafür.
Da war es auf jeden Fall so, dass ich nochmal für mich reflektiert habe. Das waren 1 Tag oder 2 Tage davor, wo er gewisse Ansichten hatte, die ich nicht genau vertrete und ich dann für mich sozusagen an dem Abend beschlossen habe, da jetzt nicht zwangsweise reinzugehen und das zu diskutieren. Dann aber über mich selber ein bisschen traurig war oder versucht habe zu reflektieren und zu sagen, hey, hoffentlich hätte ich vielleicht anders in anderen Situationen reagiert, weil es war wirklich ein kleiner Kreis, wir waren zu zweit oder zu dritt, wir waren zu dritt noch, jemand anders noch mit dabei. Aber wann geht man da rein und wann bespricht man das und wann bespricht man es nicht? Ja? Also bei so politischen Themen, die jetzt nicht in irgendwas anderem ausgeartet ist, aber die einfach seine Meinung waren, vielleicht weil er andere Infos aus seinem Land bekommen hat oder sonst irgendwas, ist es schwer doch irgendwie darauf einzugehen, oder?
Das ist witzig, dass du gerade dieses Beispiel nimmst, weil ich habe ja, als ich meinen Doktor gemacht habe, hatte ich einen russischen Doktorvater, der aber auch schon irgendwie 25 Jahre in Deutschland war zu der Zeit oder noch länger. Wann waren das? Nein. Doch, sowas. 30, 32 Jahre. Und das war genau, als die Krim annektiert wurde. Da dachte ich auch so, ich frage doch einfach mal, weil wir können immer sehr offen reden. Aber habe ich dann auch gemerkt, oh, das ist ein Thema, was ich lieber lasse. Nicht, weil er nicht drüber reden wollte, sondern weil die Meinung in eine sehr andere Richtung gegangen ist, als ich das gerne gehabt hätte. Weil da war dann doch schon so ein bisschen, nee, das ist schon richtig so, dass es unser ist und es gehört sich so. Und finde ich schwierig, auch so jetzt mit dieser Sylt-Sache. Ich finde es einfach schwierig. Also, nein, da finde ich es einfach, darüber zu sagen, das ist scheiße. Aber es gibt, glaube ich, so ganz viele andere Themen, wo es echt ein bisschen schwieriger wird, weil ich glaube, wir können uns alle darüber einigen, ja, ey, Nazi sein ist scheiße, das gibt's nicht, das glaube ich raus. Aber genau, wenn du einfach mit sehr diversen Teams arbeitest, auch so, ich glaube, hast du nicht ganz so viel gemacht, aber ich wahnsinnig viel gehabt, dass die Teams eigentlich nur zu 10% aus Leuten stehen, die Deutsch sprechen, dann hast du da schon so einen leichten Melting Pot, ne? Und dann sind da auch teilweise Themen zwischen, wo ich immer so dachte, oh, was mache ich denn da jetzt? Also ich hatte zum Beispiel 2 Ukrainer im Team, als das angefangen hat. Das war auch schon interessant und auch so, glaube ich, bei allen Sachen. Aber es gibt so ein paar Themen, wo ich immer denke, boah, ist schwierig, da ranzugehen. Vor allem, wenn du wenn du auch so verschiedene Religions-Backgrounds hast und sowas. Das macht das immer so ein bisschen, weiß ich nicht, anstrengend.
Ja, und ich will es noch gerne mehr verallgemeinern. Alle extremen Einstellungen sind schlecht.
Ja.
Und alle extremen Einstellungen, die dazu führen, oder alle Einstellungen, die dazu führen, dass du jemanden anders in irgendeiner Art und Weise einschränkst oder beschränkst oder behinderst oder wie auch immer oder beleidigst, sollten nicht ausgelebt oder kommuniziert werden.
Aber da muss man auch wieder zu sagen, dass ich finde das gut, dass du das sagst, weil ich finde es immer schwierig, weil dir eine ganze Menge Leute sagen werden, oh, ich finde es aber total schlimm, wenn zwei homosexuelle Männer sich küssen. Das schränkt mich selber ein. Das ist, ja, ich würde auch mal gerne sagen, alle sollten so leben, dass sie niemand anders dadurch irgendwie was antun oder irgendjemanden psychisch oder physisch irgendwie einschränken. Aber es ist eben auch wieder schwierig, ne? Weil für manche ist das einfach, und das stimmt, das zu sagen, ist einfach ein rotes Tuch. Aber wie gehst du damit dann um?
Ja, ja, ja.
Ich mach's nicht einfacher, sorry.
Nee, du machst es nicht einfacher, das stimmt. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch das Thema so ein bisschen bei der Diskussion. Du kannst nicht anfangen, also jeder darf seine Meinung frei äußern. Ich glaube, das ist im Grundgesetz verankert und das darf man theoretisch auch sagen. Ich habe jetzt letztens die, vom Säumicke gibt es immer ja gute Videos, wie er so Sachen erklärt.
Auch zu Sylt.
Auch zu Sylt. Und
haben wir, glaube ich, schon beide unter unseren LinkedIn-Posts, die zu Sylt sind.
Er sagt zum Beispiel, wenn man sagt, Ausländer raus, ist nicht strafbar. Und ich finde, wir müssen aufpassen. Weißt du, ja, ich weiß. Und mich trifft es vielleicht sogar noch härter als dich. Ja,
klar.
Aber ich finde es, glaube ich, sogar fair, wenn jemand diese Meinung äußert. Weil ich kann eher darauf eingehen.
Stimmt.
Und ich kann eher darauf reagieren, wie dass man jemanden alles verbietet. Weil was passiert, wenn man alles verbietet? Dass man sonstige Parolen und so, in jeder Hinsicht. Es gibt ja gerade so viele Themen, dass jetzt plötzlich Kalifatsthemen oder sonst was diskutiert. Es geht um alles. Es geht mir wirklich um alles. Also ich versuche auch viel. Ich bin ja manchmal schon dominanter und du auch dominanter in Räume reingehst und darauf achte, wenn ich Teams führe und Co., dass ich eben nicht die Leute unterbreche, dass ich das Gefühl habe, ich muss Leute nochmal mitnehmen, darauf achte, dass ich andere Leute, die vielleicht still sind, auch mal die Chance biete, eine Meinung zu haben. Ich glaube, es geht um alles. Es geht um ein faires Miteinander generell bei allen Themen. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir vielleicht auch als Führungskraft darauf achten müssen, alle Blickwinkel einmal betrachtet zu haben.
Ja.
Umso wichtiger ist es ja, ein diverses Team zu haben, weil oftmals dadurch, oder das könnte ein Treiber sein, dass du dadurch unterschiedliche Blickwinkel einfach sehen kannst.
Total. Und du hast auch ein bisschen, ja, also ich finde es trotzdem nicht cool, dass man sowas sagen darf, aber du verstehst zumindest, was die Leute meinen. Ne? Also jetzt, wenn wir auf diese Sylt-Sache zurückgehen, die haben das gesagt, das wird aber irgendwo herkommen. Und ich glaube, da versteckt sich noch viel, viel mehr hinter. Und wenn die Leute das zumindest offen zur Schau tragen, kannst du zumindest A, die meiden oder B, denen klar machen oder versuchen, mit denen zu diskutieren. Und ich glaube auch jetzt so, wenn wir das Ding angucken, wahrscheinlich kannst du mit denen mehr diskutieren als mit anderen Leuten, die jetzt in bestimmten Parteien sind. Das geht wahrscheinlich auch schon. Aber ja.
Weißt du, was mir da Sorge macht, ist dieses, was viele Leute nicht kennen, entsteht Unsicherheit und dann gehen sie gegen das Thema. Es ist mir schon ein oder zweimal untergekommen, dass ich mit am Tisch saß und dass jemand sozusagen klar gesagt hat, dass er irgendwie das Gefühl hat, dass die Ausländer Folgendes machen. Und ich sitze am Tisch und gucke die Person an und überlege so, also wir können hier sehr gerne diskutieren, ich diskutiere gerne, aber wo führt das Thema hin? Und dann kommen so Sätze wie, nee, du zählst da nicht dazu.
Ja, da habe ich auch gleich einen.
Du zählst da nicht dazu oder ja, wie, dich kennen wir. Und wo ich dann denke, okay, aber...
Aber wenn ihr mich schon kennt, dann ist das doch alleine dumm, sowas zu sagen, ne? Ist doch irgendwie.
Ja, und da merkst du, dass viele Menschen nicht zwangsweise darüber nachdenken, was sie sagen oder woher. Weißt du, die kriegen diese Conclusio irgendwo mitgegeben und hinterfragen es nicht.
Da fehlt die Reflexion. Reflektieren einfach. Ich glaube, das ist auch richtig, was du gesagt hast. Du musst dich an Leute reinversetzen können, das überlegen können, was das eigentlich mit dem macht. Deswegen habe ich vorhin schon gesagt, ja, man kann sagen, dass alle das machen sollen, was anderen nicht wehtut. Aber es kann eben sein, dass bestimmte Sachen, weil du so aufgewachsen bist, dich total fertig machen.
Ja.
Was nicht cool ist, aber andere Geschichte. Aber sehr witzig, dass du das sagst, weil es gibt so eine geile Story, die hatte ich mal. Wir hatten im Doktor eine alte deutsche Putzfrau, die auch jeden Morgen die Bild und die Mopo gelesen hat, was so ungefähr, Bild kennst du, Mopo ist die Hamburger Morgenpost, die ist ähnlich schlimm. Und die hat dann immer sich über die Ausländer aufgeregt. Aber Fun Fact, bei dem irischen Postdoc, der kein Deutsch konnte, und bei der finnischen Staff Scientist, die auch kein Deutsch konnte, also so ein bisschen. Und dann meint ihr aber immer zu ihr, sag mal, aber wir sind doch auch Ausländer. Nee, ihr seid die guten Ausländer. Euch kenne ich. Und ihr kommt ja aus dem Norden und aus dem Westen, das ist in Ordnung. Wo du denkst, sag mal,
geht's noch? Und dann laufen daneben welche Italiener vorbei. Und denkst du so, sind das jetzt die schlechten Ausländer? Oder wo ist denn die Grenze? Ist die Grenze, wenn die Haut ein bisschen dunkler wird? Oder ist die Grenze das Mittelmeer? Oder ist die Grenze irgendwie das Ural? Oder weiß man nicht. Und das siehst du ja auch, also du siehst auch Leuten nicht direkt an der Nase an, wo die herkommen. Ne? Bei mir wird jetzt auch nicht jeder sagen, oh Tim, der ist bestimmt in Berlin aufgewachsen. Sondern eher irgendwo auf einer Insel mit ein paar Schafen.
Ja, und um versuchen, so ein bisschen aus diesem Hype-Thema rauszukommen, ja. Worum es mir geht, ist, unterschiedliche Blickwinkel für unterschiedliche Themen zu haben. Das geht, wenn du ein Team führst, wenn du Problemlösungen angehst, dieses Out-of-the-Box-Denken, ich glaube, das ist so ein Thema, was viele interessiert oder viele nicht schaffen zu lösen. Ich fasse mich da an die eigene Nase auch. Dieses, ich habe schon immer so gemacht, es war schon immer so, in die Richtung sozusagen geht's. Und da muss man irgendwie schauen, wie man das lösen kann. Ich finde auch dieses, erwische ich mich selber auch dabei, dieses Klischee-Denken. Ja. Ich habe früher ja Kampfsport trainiert und viele davon den Jungs standen mit abends an der Tür. Und dann denkt man so, dass die nicht so zwangsweise jetzt eine hohe Bildung haben. Faszinierenderweise konnte man mit vielen davon sehr viel über Politik und sehr reflektiert über Themen sprechen, wo man gar nicht sozusagen gedacht hätte, dass das funktioniert. Auf der anderen Seite hast du aber auch, ist mir zum Beispiel auch im Urlaub aufgefallen, Leute, die jetzt vermeintlich auch sehr schön gekleidet waren, sie sahen nach sehr akademischem Beruf oder sehr hoher Führungsebene auf. Also die haben dich morgens nicht beim Frühstück gegrüßt, die haben dich nicht angeschaut. Und für mich fängt ja da eigentlich schon das Thema an, mit gegenseitig respektieren.
Da kann man mal sagen, wenn du zum Personal scheiße bist, bist du ein Arschloch, Punkt. Ja. Das ist sehr einfach. Und da muss ich ja auch sagen, ne, ist schön, dass du das sagst, weil ich sehe das auch ganz oft, dass Leute bei mir auch nicht denken, dass ich irgendwas könnte, so wie ich aussehe. Das könnte auch an den paar Tattoos liegen. Ich meine, wollte ich auch gerade nochmal einen scheiß Witz machen. Du standest ja auch an der Tür. Also Jonas ist da ist immer mehr hinter, als man denkt, ne?
Ja, den Witz wollte ich nicht mehr machen. Habe ich den Funfact schon erzählt, wie mich meine Ehefrau meinem Schwiegervater vorgestellt hat?
Nee, sag.
Das ist was Privates.
Jonas, die private Frage. Wie hat deine Ehefrau sich ihrem Vater vorgestellt?
Ja, meine Frau kam auf den glorreichen Gedanken, zu meinem Schwiegervater zu sagen, dass ich Türsteher bin. Sie hat aber nicht weiter erwähnt, was ich sonst noch mache.
So, egal, ist
und
reicht.
Wortlaut und Antwort meines jetzt Schwiegervaters war, dann überleg dir das doch nochmal. Ich war mir dann auch unsicher und habe nochmal mit meiner Frau gesprochen, ob sie denn absichtlich wollte, dass er irgendwie gegen unsere Beziehung ist oder was das Ziel war, das so zu formulieren. Aber naja, es ist jetzt.
Ich glaube, sie wollte dich einfach ein bisschen verarschen und da ein bisschen auflaufen lassen. Du hättest ja auch selber sagen.
Nee, also sie hat es ja nicht in meinem Beisein erzählt.
Ach so.
Also, ja,
nee, der Jonas, den habe ich kennengelernt, der ist super, der ist Türsteher und sonst macht er auch noch was. Habe ich vergessen, das ist nicht so wichtig. Ja. Aber hier, wo du vor mit andere Leute reinversetzen gesagt hast, es gibt da so ein paar geile Bücher. Ich habe da nur das eine gefunden. Das eine ist das Ding hier, Radical Candor, was einfach darum geht, wie du Leuten Feedback gibst. Und das erklärt sehr, sehr spannend, wie verschiedene Länder das machen, wie verschiedene Nationalitäten das machen, wo immer so der krasse Gegensatz ist, Holländer gegen Japaner. Ist ganz witzig, weil die sich einfach total unterschiedlich verhalten. Und ich glaube, das sind so Dinger, die dir wahnsinnig helfen, wenn du Führungskraft bist mit vielen verschiedenen Leuten aus vielen verschiedenen Kulturkreisen, aus verschiedenen Regionen, aus was weiß ich was. Sowas. Und was noch besser ist, du hast bestimmt das Netflix-Buch No Rules Rules gelesen.
Sag mir was, ja.
Ja, genau. Das ist ja von dem Typen von Netflix, dem CEO, und von Aaron Meyer zusammen. Und Aaron Meyer hat eigentlich vorher ein anderes Buch noch geschrieben, was noch viel spannender ist, nämlich The Cultural Map oder The Culture Map.
Ah, da hast du gesagt, da wollen wir drüber sprechen. Ne?
Genau.
Jetzt bin ich gespannt.
Und The Culture Map geht wirklich komplett darum, also wir haben ja schon mal über die Persönlichkeitstypen geredet. Und das Ding ist wirklich, ich weiß nicht, wie viele Seiten das ist, ich kann mal kurz nebenbei ein bisschen schummeln und gucken. Culture Map, Decoding How People Think. Lead and Get Things Done Across Cultures. Hat 289 Seiten und besteht wirklich zum großen Teil aus irgendwelchen Graphen, wo drin steht, also zum Beispiel Extrovertiertheit. Extrovertiertheit ist in den Ländern einfach antrainiert, sehr, sehr gering. Was war das beste Beispiel? Japaner geben dir kein Feedback. Japaner schreiben dir irgendwann später eine E-Mail oder sammeln ganz, ganz viel und geben das dann alles zusammen, was dann ganz schlimm sich anfühlt für einen Europäer. Für Japaner war total fein. Und der Holländer zum Beispiel, wahrscheinlich genauso wie der Norddeutsche, sagt einfach, ja cool, war scheiße, kannst das und das besser machen. Und genauso wieder, dass die Amis diese Sandwich-Taktik benutzen, du sagst was Gutes, du sagst was richtig, 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 richtig Schlechtes und sagst ihnen wieder was Gutes, deswegen fällt es nicht auf. Und das Buch kann ich echt total empfehlen, das ist total spannend. Ich finde es da ja nicht, steht hier irgendwo im Regal, aber ich müsste jetzt einmal quer durch das Zimmer laufen, glaube ich.
Und meine Augen sind zu schlecht, als dass ich das Regal auf der anderen Seite des Raumes lesen könnte. Richtig.
Du wirst halt alt.
Ja, stimmt. Nicht so alt. Ja, nee, lass mir das wieder. Du willst das ja nicht sagen. Du schämst dich dafür, dass du fast so alt bist wie ich.
Ja, vielleicht machen wir einen LinkedIn-Post zu meinem Geburtstag.
Ja, geil. Und dann sollen die Leute raten. Und wer zuerst das Alte errät, der darf, keine Ahnung, eine Frage für den Podcast stellen.
Du weißt schon, dass ich einen Wikipedia-Eintrag habe und da drin das Datum steht.
Warum habe ich das denn? Das habe ich noch nie nachgeguckt. Warte, das mache ich jetzt parallel. Das interessiert mich. Jonas Rascheli, Wikipedia. Ich will auch einen Wikipedia-Eintrag.
Ich muss ja 4 Bücher schreiben müssen. Wir wollen noch eins gemeinsam schreiben, damit können wir anfangen.
Du bist nur 6 Jahre alt. Ja, aber dafür muss erstmal der Monat mehr Arbeitstage haben und weniger komische Feiertage.
Es gibt Wochenende und es gibt abends.
Weißt du, was ich die letzten Wochenenden gemacht habe? Da war ich auf irgendwelchen Hafengeburtstagen, habe mit H.P. Baxter gesungen oder habe für irgendwelche Lakritz-Werbung gemacht. Dafür aber nicht gesprochen. Aber ich habe zum Beispiel die Woche, als du da warst, habe ich dann direkt schön 10 Stunden mit Salos, sehr leckere Lakritze von Katjes, schöne Videos mit den Goldkehlchen gedreht. Ihr könnt gerne danach googeln. Wenn ihr nach Salos-Werbung googelt, werdet ihr mich irgendwann finden. Und wer das schönste Video findet, darf es behalten und sich immer wieder angucken. Wollt ihr nicht? Könnt ihr aber. Genau, das sind meine Wochenenden. Ich habe leider noch diesen komischen Zweitjob, wo man irgendwie kein Geld mit verdient, aber viel Spaß hat.
Werbung in eigener Sache.
In den letzten 2 Jahren habe ich über 6 Bücher geschrieben, 200 Podcast-Folgen aufgenommen und ich habe mir überlegt, wie bekomme ich diese ganzen Informationen jetzt nochmal anders verpackt und in einem Mehrwert für euch kommuniziert. Mit meinem Team habe ich jetzt über 6 Monate mal drüber nachgedacht, was kann das denn sein, und habe viele Ideen verschmissen und dann auch doch wieder angefangen. Es wird jetzt demnächst einen Videokurs geben, in dem ihr die Möglichkeit habt, alle Informationen, die ich über die letzten Jahre erarbeitet habe. Wie wird ein Unternehmen datengetrieben? Auf was muss man dabei achten? Was sind Fails? Und vor allem, was sind aber auch gute Vorlagen, die man nutzen kann, um erfolgreich zu sein? Von daher nutzt die Chance, meldet euch bei mir und ihr bekommt Zugriff zu diesem Videokurs. Ich schicke euch alle Informationen dazu. Er kostet natürlich was, aber für die Leute, die am Anfang direkt zuschlagen, habe ich auch einen großen Rabatt. Ich freue mich. Nein, also man muss ja sagen, wir haben in der letzten Aufnahme, die wir hatten, und wir haben es dann ja sozusagen geschafft, auch nochmal danach beim Essen weiterzusprechen, ja, war wirklich schon faszinierend, was das eine Art Community ist. Da habe ich ja nochmal viel, viel mehr Fragen gestellt. Hätte man eigentlich vor der Kamera auch diskutieren können oder bei Tonaufnahme. Es war wirklich sehr interessant und wirklich faszinierend, wie man da so einen Männerchor mit über 100 Leuten.
Sei klug und hebst die als private Frage auf für die nächste Folge.
Ja, stimmt. Nee, aber die Frage, hatte ich die private Frage eigentlich im Podcast gestellt, wo du mir nochmal gesagt hast, dass Silke, deine Frau, den Frauenchor in Hamburg gegründet hat?
Ja, genau. Das, sie liebt das, wenn ich das sage. Wobei, es steht auch inzwischen, es stand letzte Woche im Hamburger Abendblatt auf der ersten Seite, weil die ja inzwischen auch viele Sachen machen. Es war gerade St. Pauli Aufstiegsfeier. Da haben die mit Bosse zusammen das Lied gesungen. Danach durfte dann meine Frau spontan bei der größten Hamburger Zeitung der Funke Mediengruppe, dem Hamburger Abendblatt nämlich, ein Interview machen, weil auf Seite 1. Und ja, die Hanse-Mädchen, die meine Frau gegründet hat, wurden zum Teil gegründet, weil meine Frau neidisch war, dass ich die Goldkirchen hatte und sie sowas nicht hat. Und deswegen gibt's jetzt einen 100-Mann starken Männerchor in Hamburg und auch so 2-3 andere und auch einen ähnlich starken Frauenchor. Und ich sage immer sehr gerne, ich bin der Grund, dass die gegründet wurden. Silke wird's lieben, wenn sie es hört.
Die freut sich.
Nee, genau. Und das ist eben das Ding, ne? Also ja, ich sage jetzt, dass ich viel am Wochenende habe, aber dann sind natürlich noch so Sachen wie, dass sie irgendwo auftritt, wo ich auch mit hingehe. Jetzt Samstag ist ein Auftritt von ihr, nächsten Samstag ist eine Kneipentour von Holsten mit mir zusammen. Dann das Wochenende danach habe ich irgendwas beim NDR. Also es ist gerade irgendwie jedes Wochenende irgendwas mit diesen tollen Hobbys, die wir haben.
Ich finde es aber auch nochmal toll, ein gutes Beispiel für, weil Diversität zieht sich doch eigentlich überall durch, unterschiedliche Kunden zu haben,
ja,
in unterschiedlichen Branchen, ja, unterschiedliche Freizeitaktivitäten zu haben, irgendwie mal auch was Neues auszuprobieren. Ist ja, also man muss eigentlich oder sollte generell darauf achten, aber ich glaube, man ist ja auch oftmals in der eigenen Bubble irgendwie.
Total.
Nicht zu sehr über den Tellerrand drüber zu schauen, was eigentlich schade ist, was man aber eigentlich machen sollte.
Ja, guck mal, wenn du jetzt sagst, was du Pfingsten gemacht hast, Jonas, das heißt, du machst jetzt richtig Urlaub. Das ist richtiger Urlaub, das, was du eigentlich nicht verstehst.
Ja, meine Frau hört ja den Podcast hier nicht, aber eigentlich geht es große Chapeau an meine Frau, die geschafft hat, dass ich jetzt auch Urlaub mache.
Der ist doch super.
Obwohl mir die meisten Ideen kommen und Julian und Vanessa, die ja sozusagen meinen Podcast mit betreuen, die freuen sich zwar auch immer, wissen aber, dass im Urlaub meistens die meisten Ideen sozusagen dann bei ihnen aufschlagen, weil man nochmal ein bisschen frei drüber nachdenkt.
Das ist aber auch gut. Ich glaube, das können wir auch nochmal sagen, dass du auch als Selbstständiger zwischendurch solche Zeiten brauchst, wo du mal nicht arbeitest, damit andere Ideen kommen. Und dann könnte man noch Bücher schreiben oder irgendwelche Kurse machen oder so, aber dafür muss ich mal ein bisschen meine anderen Sachen klarkriegen. Auch wenn ich natürlich nicht so viel arbeite wie du, aber das möchte ich auch nicht.
Genau, man muss auch wissen, ob man das möchte, wie lange man es möchte. Das ist ein spannendes Thema.
Das muss man auch sagen. Jonas ist nämlich super Multitasking, weil als wir über die Goldkirchen geredet haben, hat Jonas auch sehr viel geguckt, ob die Webseiten, die er gerade gelauncht hat, richtig laufen und was sonst gar noch in E-Mails ist. Das kann ich auch.
Ja, das war ein bisschen blöd und du hast zum Glück mich einmal eingebremst und hast gesagt, hey, sprichst du ja noch mit mir? Aber das ist dieser Faktor, den man nicht unterschätzt hat. Deswegen, was ich gerade ja teste, super, dass wir in den Themen springen, ich habe das Remarkable geholt.
Ach, habe ich dir gesagt. Findest du es geil?
Finde ich geil. Ich sag dir auch, warum. Weil, also ich habe ein iPad und eigentlich könnte ich das iPad nehmen.
Ja.
Aber auf dem iPad kommen die E-Mails, kommen die Notifications, kommt alles drauf. Und ich beschäftige mich dann meistens mit anderen Dingen, die überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun haben. Und von daher ist es cool, wenn du in einem Meeting drin sitzt und nur dieses Blatt vor dir liegen hast, dann kannst du echt viel mehr mitschreiben.
Aber ist es das Geld echt wert? Weil ich finde das auch geil. Ich schreibe zu wenig. Ich glaube, du hast noch meine Handschrift ist grottenschlecht, ist ganz, ganz schlimm. Und deswegen, ich finde es schön, aber für mich wäre es wahrscheinlich nur ein weiteres Gadget. Ich würde es nicht genug benutzen. Aber findest du den Preis gerechtfertigt dafür? Ist das für dich ein guter Deal gewesen?
Ich erkläre dir, warum. Du kannst Remarkable auch über eine Mac-App auf deinem PC spiegeln. Und ich hatte ja mit dem Team schon diskutiert, wie können wir weitere Videos aufnehmen für meinen Videokurs, wo wir beide ja noch drüber sprechen wollen.
Ja, ja.
Und dann kannst du sozusagen das Zeichenbrett nutzen und spiegelst es live und kannst sozusagen, während beide wir jetzt sprechen, sozusagen einfach auf diesem Blatt malen und du siehst dann, was ich male. Und allein das ist schon ein mega Feature.
Dann hast du jetzt einen digitalen Overhead-Projektor. Das klingt bescheuert,
voll. Aber
stimmt. Ja. So, das ist richtig gut. Ja, ich überleg's mir auch nochmal. Ist was mich auch ein bisschen juckt, weil ich muss auch sagen, mein iPad verkommt eigentlich eher zu, ich benutze das zum Comics lesen und wirklich zum drauf arbeiten, aber zum Schreiben oder so gar nicht. Das mache ich echt auf dem Telefon mit irgendwelchen hässlichen Notes. Oder ich schreibe direkt WhatsApp-Nachrichten an Leute und nerv die damit.
Habe ich mir auch versucht, bei Kunden anzugewöhnen, dass ich dann sage, hey, pass auf, ich habe mein Handy hier in der Hand,
aber
ich schreibe in Evernote mit. Merke aber dann, dass ich gar nicht meistens so schnell mitschreiben kann, wie ich eigentlich mitschreiben kann mit einem Blatt Papier. Also mit Remarkable. Du schreibst schon irgendwie ein bisschen schneller und dann kriegeliger und schaffst es dann irgendwie schon doch noch.
Aber wie gut ist die, ich meine, wo wir sind ja hier Data-Typen, AI, wie gut ist die Texterkennung? Ist das?
Die ist schon sehr gut, ja.
Geil. Ja, musst du mal, wenn du das nächste Mal zu mir kommst oder ich dich irgendwo sehe, musst du mir das mal zeigen. Ich bin sehr interessiert.
Ja. Ist halt wieder ein weiteres Werkzeug im Koffer und wenn ich, was ich ja ab und zu mache, zu fliege, dann ist es sozusagen nochmal ein weiteres Teil, was ich auspacken muss, wenn ich durch die Sicherheitskontrolle gehe.
Ja, schöne Fun-Fact-Geschichte dazu. Ich habe mir extra aus den Gründen, weil ich auch sehr viel fliege, sehr viel unterwegs bin, einfach viel Scheiße habe, mir einen neuen Koffer gekauft, ne? So einen schönen Samsonite, größte Kabinengröße, wo vorne ein Fach drin ist fürs Laptop, fürs iPad, wo man irgendwie noch mehr reinpacken kann. Und ich war jetzt ja gerade im Urlaub und dann sind wir von Fuerteventura nach Palma geflogen und dieser Koffer war natürlich voll. Der war voll mit so Sachen, die ich auf Malle brauche direkt. Der war voll mit meinem mobilen Display, meinem neuen MacBook Pro, was ja sehr schwer ist wegen dem ganzen Arbeitsspeicher, meinem iPad, meinem Kindle, diversen Kabeln, meiner Switch, meiner Boxen und so weiter. Ja, kacke. Das wurde dann zum ersten Mal gewogen. Es ist schön, wenn man so einen Koffer hat, aber das normale Freigepäck für Handgepäck sind 8 Kilo. Bei 10 meckern sie nicht. Bei 14,5 schon. Ja, das war ein bisschen peinlich. Das war das erste Mal, wo ich dachte, okay, das ist der neue Grund, um Business Class zu fliegen, weil da darfst du, glaube ich, 14 Kilo Handgepäck mitnehmen. Und vielleicht sollte ich mal doch zwischendurch den Koffer wiegen, bevor ich den vollknalle und damit losfahre. Was auch sehr spannend wird, weil wir fahren irgendwie mit den Goldkehlchen irgendwo hin, dann fahren wir von da aus nach Malle und dann wieder zurück. Da muss ich dann auch mal gucken, dass der Koffer nicht zu schwer wird für die Woche, weil ein Laptop muss ja mitgenommen werden, der geht ja nicht ohne.
Aber kannst du es nicht aufgeben?
Ja, nee, bei Ryanair habe ich jetzt gebucht ohne aufgeben, das kostet ja mal extra. Also könnte ich, kostet dann Fuffi mehr, aber das wäre da auch gegangen, es wäre kein Ding gewesen.
Muss ja sparen.
Ja, ja,
total. Das ganze Geld ist ja an der Mac.
Ja, das ist sehr genau. Aber es war schon ein bisschen so, ach so, sorry, das ist dann doch wohl doppelt so viel Kilo, wie ich mitnehmen darf in die Kabine.
Ja. Das ist mir jetzt zum Beispiel auch aufgefallen, wenn oder bewusst geworden, wenn ich, also das Setup ist cool, ich habe so einen Hartschalenkoffer jetzt, wo dann die Mikrofone, die Videokameras und sowas drinstehen. Und einen weiteren Koffer, der eher so aussieht wie so ein Skisack, wo dann die Mikrofonarme drin ist. Ja. Damit kannst du echt nicht fliegen, aber beim Auto kannst du es hinten ganz entspannt reinlegen und ja, dann super. Gehst du halt mit deinem Rollkoffer plus den Koffer plus diese Armkoffer und kannst dann eben unterwegs sein und die Sachen aufnehmen. Und ich habe ja schon Feedback bekommen, so viel zum Thema Aufmerksamkeitsspanne von Jonas. Deswegen remarkable. Wenn ich vor Ort aufnehme, ist die Qualität nochmal viel höher, weil ich mich nur auf dieses Gespräch konzentriere.
Das stimmt. Wie man auf dem roten Sofa gesehen hat, Jonas darf nirgendwo raufgucken, er dürfte nur in die Kamera gucken. Das war interessant, das war anders.
Das war definitiv anders.
Nicht, dass du so nicht konzentriert wirst, aber du bist da mehr konzentriert, das stimmt.
Ja, und es war wirklich eine tolle, also habe ich jedem danach nochmal erzählt, wie toll das eigentlich nochmal war, so viel zum Thema Diversität. Hamburg Reeperbahn, kann man sagen, steht ja eigentlich dafür, oder? Ja,
klar.
Und das war einfach ein anderer Vibe.
Ja. Man kann dazu auch sagen, Jonas hat Diversität live gesehen, weil er nämlich direkt vorm transsexuellen Bordell sich hingestellt hat.
Jetzt hast du es gesagt.
Ja, klar, natürlich. Ich sag das. Ich war ja auch das Arschloch, dass ich da hingelotst hat. Meinte so, nee, da sind immer Parkplätze, fahr da mal hin, das ist super.
Ja. Aber ich habe ja dann ein bisschen weiter parken dürfen.
Ja, stimmt. Du durfst dann direkt vor der Thai-Oase parken, weil dafür die Goldkehlchen ein Parkverbot für den Samstag danach schon war.
Ist auch ein spannender Punkt, ne? Ist ja ein Thema, was nicht andere Leute beeinflusst. Und eigentlich kannst du dann sozusagen auch gewährleisten, dass andere Leute das ausleben dürfen, ja? Also Diversität ist so unendlich groß. Und ja. Spannend ist, glaube ich, dass man immer noch das Gefühl hat, dass man das nicht weit genug beachtet hat oder beachten muss oder wie auch immer. Von daher, ich glaube, ich habe den Satz schon zusammengefasst, wie ich mein Statement dazu mache. Man kann alles ausleben, wie man will, sollte aber auch ein bisschen darauf achten, dass man bei extremen Sachen da nicht andere Leute beeinflusst. Und was mir auch nochmal ganz wichtig ist, ist eigentlich, das ist mir nochmal aufgefallen. Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit jemandem, der sich als Frau gefühlt hat und auch sozusagen sich so gekleidet hat. Und er oder sie hat es so stark ausgelebt, dass es so ein bisschen mich in ein Unwohlgefühl gebracht hat. Ich glaube, das habe ich nicht zwangsweise gezeigt. Was ich mir aber in dem Fall zum Beispiel auch gewünscht hätte, ist ein Sensibilisieren dafür, nicht so über die Stränge zu schlagen, dass es jemand anders sozusagen in Unwohlsein führt. Will ich jetzt nicht sagen, dass es negativ war, ja. Aber ich hoffe, ich konnte jetzt gerade erklären, wo es hingeht. Also auch wenn du dominant im Meeting gehst und es Leute gibt, die eben halt nicht dominant sind oder die sehr introvertiert sind, dann muss man auch die Person respektieren. Ja. Genauso geht es in andere Richtung, dass man ein bisschen drauf achten sollte, das zu machen. Noch einen Punkt weiter und vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen ist. Meine Tochter war letztens, waren wir irgendwo unterwegs und ich glaube, nee, das war jetzt hier im Urlaub. Und einer der Kinder, waren mehrere Kinder halt da mit dabei, hat halt auf irgendjemanden gezeigt und dann gesagt, der Mann ist aber klein. Irgendwie, um das ging's. Und das war ja, hast du ja, also ja. Kleinwüchsig. Und dann hatte ich erst das Gefühl, dass man das jetzt ausbremsen muss. Aber auf der anderen Seite muss man es auch in einer Art und Weise ja thematisieren. Also nicht so öffentlich mit draufzeigen und guck mal, aber das war die Reaktion des Kindes. Und es kannst ja jetzt nicht sagen, halt deinen Mund, das macht man nicht, sondern der Elternteil hat es dann auf die Seite genommen und versucht, das Thema zu erklären.
Ja.
Also ich glaube, wir verlieren auch manchmal die Neugier oder die Situation, wie wir auf Themen reagieren können.
Ja, kann ich was zu sagen? Ich habe öfter schon mal Kinder gehabt, die gesagt haben, guck mal, der zuckt. Das ist genau das
Gleiche. Ah, stimmt. Ja.
Aber das ist auch eine Sache. Ey, Tourette ist was, das siehst du eben, das verstehen die nicht. Und das, ich finde es auch okay, wenn das jetzt irgendwie wirklich, du merkst den Unterschied zwischen, die machen sich drüber lustig oder boah, guck mal, der ist klein, sowas habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Finde ich interessant. Dann ist das total okay. Und ich muss auch sagen, als jemand, der sehr davon irgendwie direkt betroffen ist, du merkst das irgendwann nicht mehr. Ich glaube, meine Frau springt da viel mehr drauf an, wenn Leute auf mich zeigen oder sowas. Ich sehe das nicht, ist mir Lachs. Und wenn die Leute fragen, cool, ich glaube, das Schönste, was man als Frage kommt, ist dir kalt? Und dann sage ich immer, nee, ist Tourette, ich zucke ein bisschen, bla bla bla, dies, das und dann ist auch gut. Und das ist auch egal, das ist auch jetzt, ob es ein Kind ist oder ob es ein Erwachsener ist. Ich glaube, wenn das irgendwie nicht irgendwie negativ direkt behaftet ist und jemand sagt, guck mal, der ist ja dick, wahrscheinlich auch dumm, dann ist das was anderes, finde ich.
Ja, also das Thema kann man gar nicht ausreichend, umfangreich genug diskutieren. Das merke ich immer bei dem Hype-Thema, was wir besprochen haben, du kannst so jeden Blickwinkel, kannst du auch irgendwie versuchen, so ein bisschen ins schlechte Licht zu rücken.
Immer.
Ich hoffe aber, wir konnten so ein bisschen erklären, was uns damit umtreibt, oder?
Ja, und wenn nicht, gibt es zwei sehr lange LinkedIn-Posts dazu, die ihr euch auch durchlesen könnt und direkt mit uns darüber kommentieren und diskutieren könnt.
Ja, stimmt.
Genau.
Ist auch eine Info, die wir hier mal zuspielen können. Deiner wurde gelöscht oder geblockt.
Ja, meiner wurde kurz geblockt wegen Hate Speech. Hate Speech gegen Hate Speech. Finde ich irgendwie witzig, aber gut. Vielleicht war es auch ein bisschen zu doll ein drüber, ist jetzt aber wieder da. Wurde von LinkedIn wieder freigeschaltet und läuft munter weiter.
Cool.
Super.
Vielen, vielen Dank für die tolle Folge, lieber Tim.
Immer gerne, Jonas, immer gerne. Bitte sehr bald wieder.
Wir hören uns.
Nach Malle. Ciao.